Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge unseres Bildlich gesprochen Podcasts. Meine Stimme kennst du ja schon, ich bin Sandra, Startup Coach im Bildgründerzentrum in Kärnten. In meiner letzten Folge hatte ich Dr. Robert Frerer zu Gast. Wir haben seine Zeit als Geschäftsführer im Bildrevue passieren lassen. Und gerade im letzten Jahr hat er uns erzählt, was er eine zentrale Aufgabe, eine an unseren Standort und unser Ökosystem angepasste Strategie zu entwickeln. Und ein großes Diskussionsthema dabei war es, dass es nicht genug qualifizierte Arbeitsplätze hier bei uns am Standort gibt, um Startups wachsen zu lassen. Und gegen diesen Brain Drain könnten wir vor allem flexible Arbeitsformen oder die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber von großer Bedeutung sein. Und jemand, der sich genau mit solchen Themen intensiv beschäftigt, nämlich als Unternehmer, als Trainer und auch als Speaker, ist Davorin Barugia. Ich habe ihn heute als Gast in den Podcast eingeladen, um genau dieses Thema von verschiedenen Seiten mit ihm zu beleuchten. Hallo Davorin, schön, dass du heute mit dabei bist und dir für mich Zeit genommen hast.
Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein.
Ja, total super. Für diejenigen von unseren Zuhörerinnen, die dich jetzt noch nicht kennen, wollen wir dich vorstellen.
Ja, es kommt immer dieser Satz, für die, die nicht mich kennt. Die meisten werden mich nicht kennen, aber ich hoffe, wir lernen uns in diesem Call kennen.
Auf jeden Fall. Von dir würde man ja klassisch annehmen, dass du vielleicht Betriebswirtschaft studiert hast, vielleicht HR in einem großen Konzern, dann selbstständig. Aber ganz so war dein Weg ja doch nicht. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wie war dein Weg zu diesem HR-Thema?
Ja, super interessant, dass du das sagst. Wie kommst du drauf, dass ich Wirtschaft studiert habe?
Naja, irgendwo ist HR ein betriebswirtschaftlicher Bereich.
Das stimmt. Weil weißt du, bei mir sagen oft die Leute, ja, so eingegelte, halblange Haare, Hemden und weißt du, so ich sehe auch aus wie so ein Wirtschaftsstudent. Also ganz klassisch. Aber ich habe Medieninformatik auf der Technischen Universität absolviert und ich habe lange Zeit geglaubt, während dem Studium, dass das eine falsche Entscheidung war. Ganz lang. Aber es war nicht die falsche. Ja, sag.
Trotzdem hast du es durchgezogen.
Ich habe es durchgezogen. Es war nicht leicht, aber ich habe es durchgezogen. Und ich habe lange Zeit geglaubt, das war nicht das Richtige. Aber jetzt im Nachhinein war es genau das Richtige. Weil was ich jetzt mache, ist im Prinzip die reale Welt, ja, das Analoge mit dem Digitalen zu verbinden, bin genau in der Mitte und verbinde diese zwei Themen. Genau. Aber du, entschuldige, was war nochmal die Frage?
Wie du von diesem technischen Studium eigentlich dann zum HR-Thema wirklich gekommen bist.
Sehr gute Frage. Super. Genau. Also ich habe während meiner Uni-Zeit war das immer so, ich war immer derjenige, der nach vorne gestoßen wurde, wenn es um Präsentationen ging. Ja, weißt du, so eine Gruppe, gibt's immer die zwei, die super programmieren können, dann gibt's jemanden, der kann gut Dokumentationen schreiben und dann gibt's denjenigen, der sich da nach vorne stellt und präsentiert. Ja, das war immer ich. Ich habe natürlich auch ein bisschen programmiert, ich habe auch ein bisschen Dokumentation geschrieben. Aber das hat mich fasziniert, ja, dieses Thema quasi zu kommunizieren, Menschen abzuholen, das war immer so mein Ding. Und ich war auch nie jemand, der großartig schüchtern war. Es gab Zeiten, wo ich auch schüchtern war, aber ich habe das quasi überwunden und habe mich sehr viel in meiner Zeit mit Kommunikation auch beschäftigt. Also ich habe alle möglichen Lehrveranstaltungen auf der TU Wien zum Thema Kommunikation besucht und das waren so vier, ja, und ich war drin. Und dann nach der Uni, ich habe mein Studium habe ich mir selber finanziert. Nach der Uni, also ich habe bei ORFAT gearbeitet, habe ich dann von Teach for Austria erfahren, die setzen sich für Bildungsgerechtigkeit ein, indem sie besonders engagierte Hochschulabsolventen rekrutieren, also von quer durch die Bank, und ihnen eine pädagogische Grundausbildung geben und sie dann für 2 Jahre an die herausforderndsten Schulen in ganz Wien, Niederösterreich und Oberösterreich platzieren. Das heißt, ich war danach 2 Jahre lang Mathematik, Physik und Chemielehrer und habe mit sozioökonomisch mit Kids aus sozioökonomisch schwachen Familien gearbeitet. Warum habe ich das gemacht? Weil ich selber, mein Hintergrund ist, ich habe einen Fluchthintergrund. Ich bin 1992 aus Kroatien nach Österreich geflohen vor dem damaligen Balkankrieg. Und ich hätte sicher nicht auf die Universität geschafft, wenn es nicht gewisse Personen und Lehrer gegeben hätte, die mich da gefördert haben während meiner Zeit. Und Teach for Austria und dieses komplette Projekt hat das nochmal ganz stark hervorgerufen und mir gezeigt überhaupt, dass es sowas gibt wie Bildungsungerechtigkeit. Dann habe ich verstanden, dass ich viel Glück hatte und ich habe auch verstanden, warum ich in meiner Anfangszeit speziell in Österreich im Schulsystem so Schwierigkeiten hatte. Genau, das habe ich dann 2 Jahre gemacht und dann bin ich ins Recruiting von Teach for Austria eingestiegen. Also nach 2 Jahren war das Programm vorbei und habe dann dort der Job als Lehrer war schon ein erfüllender, aber ich wollte halt nie Lehrer werden. Und danach eben der Job als Recruiter, das war großartig. Ja, ich war auf allen Universitäten unterwegs, ich habe dort Workshops gegeben, Vorträge gehalten, einfach nur aus meinem Alltag als Lehrer erzählt, Menschen inspiriert für eine gute Sache und sehr viel zum Thema Recruiting gelernt. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt gründe ich selber ein Beratungsunternehmen, ein Trainingsunternehmen, wo es darum geht, Unternehmen zu zeigen, wie sie sich und ihre Arbeitgebermarke positionieren am Markt. Und das mache ich jetzt seit mittlerweile fast 2,5 Jahren.
Und das macht sie unter dem Titel This is Recruitment?
Genau, das Unternehmen heißt This is Recruitment, genau.
Und bist du da alleine oder seid ihr ein Team?
Das ist eine sehr freudige Frage, weil bei mir fängt jetzt am 1.3., deswegen sage ich auch Unternehmen, vorher hätte ich gesagt, ich war selbstständig, am 1.3. fängt meine erste Mitarbeiterin an.
Okay, cool, gratuliere.
Danke.
Was hat sich für dich geändert, wenn du jetzt vergleichst deine Selbstständigkeit oder dein Unternehmer-Dasein, zuvor hat, zum der tollen Stelle, die dir auch sehr gut gefallen hat bei Teach for Austrian Recruiting. Was ändert sich da im Leben?
Ich möchte einen Schritt vorher ansetzen, wo ich bei ORF.at gearbeitet habe, als IT-Techniker. Ich war dort im Prinzip jemand, dem musste man sagen, was er machen soll. Ja? Also ich habe nicht nach links und rechts geschaut, sondern quasi, ich wusste, dafür bin ich verantwortlich und wenn etwas noch zu tun ist, dann muss es mir halt jemand sagen. Ja, das war so quasi eine unbewusste Einstellung damals, keine bewusste. Aber mit der Zeit habe ich mich dann weiterentwickelt und bei Teach for Austria habe ich mich immer als Intrapreneur gesehen. Also als jemand, der unternehmerisch denkt, aber in einem Angestelltenverhältnis ist. Das heißt, ich habe das Budget genau im Blick gehabt. Ich habe auch meine Zeit so weise wie möglich eingesetzt. Ich hatte schon irgendwo, unbewusst hatte ich schon das Gefühl, ich werde irgendwann einmal in das Unternehmertum gehen. Das ist einfach bei mir, das hat Zeit gebraucht, um zu wachsen. Und ich glaube, ich habe das dann einfach als Angestellter, habe ich das dann so quasi trainiert. Ja, ich habe dann nicht nur im Recruiting mich gesehen, sondern ich war super interessiert, wie es im Fundraising läuft oder im Training, ja, weil die Fellows werden auch begleitet und habe immer sehr, sehr neugierig und versucht, die Organisation als großes Ganzes zu sehen, wo alles ineinander greift. Und ich glaube oder meine Vermutung ist, dass viele Angestellte das vielleicht nicht machen. Ja, vielleicht sagen, ja, ich habe meinen Bereich, dafür bin ich verantwortlich und das mache ich dann. Ja. Und das ist auch vollkommen okay. Ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie falsch ist. Aber jetzt als Unternehmer ist es natürlich ganz anders. Ich mache im Prinzip vom Sekretariat bis hin zu großen Verhandlungen, bis hin zu Workshops, mache ich halt alles, ja, was auch spannend ist, aber mega anstrengend. Und das ist halt der große Unterschied, dass du viel, viel mehr Verantwortung hast als Unternehmer, als Selbstständiger. Natürlich, weil es gibt niemanden, der dir sagt, mach das, mach dies. Und dann sitzt du da und hast quasi, weißt, dass all deine Freunde um 5, 6 Uhr nach Hause kommen und im Prinzip danach können sie machen, was sie wollen. Wochenende ist auch easy peasy, da arbeite ich halt nicht. Ja. Und für einen Selbstständigen, wie sagt man, selbst und ständig, habe ich so ein paar Mal gehört von Bekannten, es stimmt, tatsächlich stimmt es. Es braucht viel Energie am Anfang. Ich sehe das immer so als großen Zug, der steht und es braucht ganz viel Energie, um diesen Zug anzuschieben. Und ich habe gewusst oder ich hatte schon eine Ahnung, worauf ich mich eingelassen habe. dass es so anstrengend wird, hätte ich mir nicht gedacht. Aber das unterscheidet dann, glaube ich, den erfolgreichen Unternehmer vom nicht erfolgreichen. Ich sage jetzt nicht, dass ich erfolgreich bin, großartig oder sonstiges, aber ich versuche mein Bestes zu geben, um so viel Wert wie möglich da draußen zu stiften und dementsprechend auch das Unternehmen voranzutreiben.
Ja, das ist ja auch irgendwo deine Definition dann von Erfolg, weil ich glaube, nur wirtschaftlicher Erfolg ist auch nicht alles quasi, und wenn du das den Nutzenstiftung als deinen Erfolg wertest, dann bist du sicher sehr erfolgreich.
Genau. Und da gibt es natürlich noch die privaten Teile und so. Also das, es ist, ich verstehe, also wenn jetzt jemand hört und sich denkt, na super, der arbeitet seine 50, 60, 70 Stunden Wochen, was ist das für ein Leben? Am Anfang, ja, bei gewissen Startups, Unternehmen braucht es das vielleicht nicht. Ja, ich habe mir schon gedacht, als Einzelunternehmer, als Berater, als Trainer, da muss ich durch jetzt, ja, bis da die Systeme stehen und alles, bis das wirklich float. Ja.
Nach wie vor ist dir aber auch die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern weiterhin wichtig und, glaube ich, was es dir immer noch sehr viel Freude macht. Wir haben uns nämlich bei der Youth Entrepreneurship Week, eigentlich beim Training dazu, von Austrian Startups kennengelernt. Warum ist es für dich nebenher ja eigentlich oder natürlich auch als Trainer immer noch wichtig, dich für Jugendliche oder Schülerinnen und Schüler zu engagieren?
Ja, ich glaube, es gibt kein Modell und keinen Erfolg im Leben, wenn du nicht etwas zurückgibst. Horten, ja, oder irgendwelche große Reichtümer, oder weiß ich nicht, das ist nicht meine Definition von Erfolg. Ich sehe, wie viel Freude ich dabei habe, wenn ich Menschen empowern kann. Also nicht jetzt irgendwie Informationen zurückhalten, sondern wirklich, wenn jemand sagt, ich brauche das und das, ihn dabei zu unterstützen, das auch zu bekommen. Und warum Bildungsgerechtigkeit und warum mit Jugendlichen? Weil ich das selber erlebt habe am eigenen Leib. Ich hatte eine Lehrerin in der dritten Volksschulklasse. Bevor ich sie kennengelernt habe, habe ich 2 Jahre im österreichischen Schulsystem verbracht. Ich habe kein Wort Deutsch gesprochen, nichts. Ja. Und ich hatte 2 Lehrer, die A, überfordert waren oder sehr frustriert mit mir, weil ich nicht die Fortschritte gemacht habe, die sie sich vorgestellt haben. Das heißt, ich habe in diesen 2 Jahren gelernt, die Schule zu hassen. Davor in Ex-Jugoslawien habe ich sie geliebt. Ich bin super gerne in die Schule gegangen. Aber dann in den 2 Jahren habe ich es wirklich, ich wollte nicht mehr in die Schule gehen. Es war einfach so für mich ein Horrorhaus. Und dann hatte ich das Glück, dass ich in eine neue Klasse gekommen bin, und da war die Frau Lehrer Waber, eine großartige Person, um sich vorzustellen, was die gemacht hat. Die hat meine Familie in die Dorfgemeinschaft eingegliedert, weil sie uns zu allen möglichen Festivals und sonstigen mitgenommen hat. Die hat ein Plakat aufgehängt in der Klasse, wo man unterschiedliche Satzanfänge konnte man drüber lesen. Und ich dachte mir, wow, cool, das hilft mir total, neue Sätze zu schreiben und dass nicht jeder Satz gleich klingt. Und dann bei der Schularbeit dachte ich, sie nimmt das runter. Ja, ich habe das alles auswendig gelernt. Aber das Plakat ist oben geblieben. Und ich habe mich gefühlt wie Goethe, als ich dann die Schularbeit geschrieben habe. Ja, ich habe dann so ein Dreier geschrieben. Ja, aber das war für mich großartig. Also so ganz kleine Sachen, aber auch große Sachen hat sich gemacht. Und das hat sich so tief in mir eingebrannt, dass wenn eine junge Person, ein Student, ein Jugendlicher, ein Schüler, eine Schülerin, wenn man diesen Menschen eine Perspektive geben kann, ja, diesen jungen Menschen, und ihnen Mut geben kann, ja, und selbst in schwierigen Zeiten, selbst wenn man auf einen Schüler trifft, der, wo du siehst, der tut sich einfach schwer, und du sagst ihm, aber das wird nicht immer so sein, ja, gib Gas, schau, dass du zumindest einen Teil davon machst, lernst, umsetzt und nicht aufgibst. Das ist eines der schönsten Gefühle, was ich bis jetzt in meinem Leben erleben durfte, da so junge Menschen zu empowern. Und deswegen hat mich auch dieses Projekt der Entrepreneurship Weeks, der Youth Entrepreneurship Weeks, als ich das gehört habe, als die Eva auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, Davarin, magst du nicht die Trainer ausbilden? Da habe ich gesagt, ja, das mag ich, das ist cool, das passt auch genau in meine Schiene. Und dann wollte ich auch so eine Woche leiten, aber leider ist es sich nicht ausgegangen. Ich hoffe jetzt beim zweiten Durchgang, dass das klappt.
Ah, das wäre auf jeden Fall cool, weil meine Erfahrung war auch sehr, sehr cool bei diesen Wochen, ja.
Cool.
Und Du kannst dich dann ja bestimmt daran erinnern, dass wir eine Übung gemeinsam gemacht haben, die wir auch mit unseren Startups immer zu Beginn machen, nämlich diesen Golden Circle von Simon Sinek, wo ja viele quasi Außenstehende wissen, was man macht. Einige wissen vielleicht noch, wie man es macht, aber die wenigsten wissen, warum man es macht. Mhm. Und du bist ja sehr, sehr positiv und hast ein sehr starkes Mindset. Aber was ist dein Why? Warum machst du das?
Mein Why? Es ist so, wenn ich jetzt Apple wäre, dann würde ich das sofort sagen, ja, weil das ist super bekannt. Aber das ist tatsächlich etwas eher Persönliches, obwohl, wenn du es jetzt hörst, klingt es jetzt vielleicht jetzt auch nicht so, aber für mich ist es noch nicht so selbstverständlich, das rauszuschießen. Aber mein Why ist es, ich fühle mich ja als Storyteller. Ja, ich liebe es, Geschichten zu erzählen, und weil dort so die Inspiration ist, dort ist so das wahre Leben drin, wenn man Informationen weitergibt. Und mein Why ist es, Menschen so weit zu empowern, dass sie ihre eigene Geschichte wiederentdecken und darin ihre Schönheit sehen und dadurch sehen, was alles möglich im Leben ist, wenn man aus Wunden Perlen macht und dahingehend neue Schritte setzt. Ich habe es jetzt nicht perfekt formuliert, ja, das habe ich irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe es noch nicht auswendig gelernt. Aber das ist so mein Why, ja, Geschichten in Menschen wieder zu erwecken, ihnen neue Perspektiven zu zeigen und dass so viel Schönheit in ihnen drin ist und sie sich nicht davor verstecken müssen.
Eine sehr, sehr schöne Motivation. Danke. Sehr authentisch auch. Wo wir auch schon gleich beim nächsten Thema sind. Wenn man sich ein bisschen so durch deine Website klickt, ist Authentizität ja ein ganz großes Thema. Nicht nur für dich selbst, sondern auch in den Unternehmen, die du betreust. Wie definierst du Authentizität?
Wie definiere ich Authentizität? Jetzt aus Unternehmenssicht zum Beispiel ist Authentizität, indem sie das kommunizieren, wer sie im Prinzip wirklich sind. Also sich nicht versuchen, durch Employer Blending, ist ja so ein Begriff aus der Branche, durch irgendwelche konstruierten Szenarien sich zu verkaufen und dann quasi Leute anzuziehen, die gar nicht reinpassen, weil sie merken, das Marketing, das Recruiting passt nicht mit der Realität überein. Und da einfach zu sagen, schaut's mal, bei uns kann man das und das bewirken, aber es gibt kein Remote Work. Und dazu zu stehen, zum Beispiel. Ja, wir wissen ja, Remote Work ist etwas sehr Essentielles in der heutigen Zeit, aber es gibt Jobs, da ist es einfach nicht möglich. Und da als Unternehmen dazu zu stehen und andere Vorteile zu finden, ja, sich auf andere Art und Weise bei den Arbeitnehmerinnen beliebt zu machen. Genau, das ist so aus Unternehmenssicht. Und aus der persönlichen Sicht ist es, den Mut zu haben, das nach außen zu tragen, was einem im Herzen und im Geist vor sich geht. Und sich auch verletzlich zu zeigen, manchmal. Weil ich finde, dadurch merken wir, dass wir nicht alleine sind mit unseren Ängsten, mit unseren Befürchtungen da draußen und rücken so ein Stück näher zusammen. Das ist für mich so ein bisschen Authentizität. Ja.
Sehr interessant. Ich frage dich das deshalb, weil ich auch den Florian Kandler mal im Podcast zu Gast hatte.
Ja.
Und diese Aussage wird mir auch immer in Erinnerung bleiben, und er hat die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und gesagt beim Pitchen, bitte nur nicht authentisch sein.
Ah,
weil viele Gründerinnen und Gründer oder wie auch immer, wahrscheinlich kennt man es auch aus anderen Präsentationssituationen, viele verstehen dann unter authentisch einen weniger professionellen Auftritt oder, keine Ahnung, von der Kleidung oder der Wortwahl muss man dann nicht so genau sein, weil man ist ja authentisch. Wie siehst du das? Ist das auch eine Form von Authentizität oder distanzierst du dich da auch davon?
Nein, gar nicht. Wenn ich eine beschränkte Zeit habe, um vor einem professionellen Publikum, was sich genaue Informationen erwartet, was sich eine ganz klare Zeitspanne gibt, dann bereite ich mich darauf vor. Aber das heißt nicht, dass ich nicht authentisch bin. Ich bin nicht authentisch, wenn ich irgendwas daher fantasiere oder nicht an, oder sage, ich glaube an die Vision, aber innerlich glaube ich eigentlich nicht an die Vision. Das ist für mich, dann passt das Innere mit dem Äußeren nicht. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht vorbereiten. Authentizität heißt manchmal auch, sich auf Punkt und Komma vorzubereiten, alles durchzudenken, was ziehe ich an, wie wirke ich, welche Wörter verwende ich. Aber in diesem Prozess denkt man ja auch darüber, was passt denn zu meinem Unternehmen besonders gut. Ist es dieser Begriff oder dieser Begriff? Ja? Was kommuniziert und was überzeugt auch vielleicht? Ja? Ohne natürlich die Unwahrheit zu sagen oder zu lügen. Ja? Also da stimme ich ihm sogar zu. Aber das, für mich ist das die Vorbereitung. Ja? Das hat weniger mit Authentizität zu tun, sondern eher mit, was mache ich davor, damit ich diese Zeit so gut wie möglich nütze, um mein Publikum von meinem Unternehmen zu überzeugen. Natürlich werde ich mich dort nicht hinstellen und dann meine Lebensgeschichte erzählen und zum Schluss, ah, übrigens, 500.000 für 10%, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ist eh ganz klar. Also es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die sollte man sich schon halten. Aber es heißt nicht, dass man sie nicht mit Authentizität füllen kann.
Sehr interessant.
Aber spannend, ja. Sehr spannende Frage.
Ja, es sind, glaube ich, sehr, sehr viele Blickwinkel oder Interpretationen von jedem individuell, was man unter Authentizität versteht. Und ja. Die Vision auf deiner Website sagt ja auch, jede Organisation erzählt ihre authentische Arbeitgeber-Story und inspiriert die richtigen Menschen, die diese Geschichte gemeinsam weiterschreiben möchten. Bei Startups, denke ich, kann man sich das immer ganz gut vorstellen. Und bei großen Unternehmen beispielsweise stelle ich es mir persönlich schon schwieriger vor. Aber wie geht man da vor? Wie machst du oder wie erarbeitest du mit Unternehmen eine authentische Arbeitgeber-Story?
Es kommt darauf an, wie viel da ist bei dem Unternehmen. Ja, wenn gar nichts da ist, dann fängt man es ganz von vorne an und man fängt oft ganz oben an. Ja, die Menschen, der Gründer, ja, der Besitzer, die Familie, die dahinter steckt und schaut sich an, was steckt denn da dahinter? Ja, was ist dann für eine Journey hinter dem Unternehmen? Und schaut sich dann an, wie kann man das in eine Arbeitgebermarke gießen? Ja, wie kann man das in diese modischen Wörter wie New Work oder Employee Experience ummünzen? Weil die Geschichte, ja, resoniert ja nicht mit jedem. Wenn ich meine Geschichte erzähle, wird das nicht mit jedem resonieren, ist ja ganz klar. Aber mit anderen Menschen wird das resonieren, ja, und die werden sich davon angezogen fühlen, ja, das ist ja auch sowas wie so ein kleines Assessment, ja, und da auch ganz wichtig, mutig zu sein, ja, das nicht zu verwässern mit Begriffen, die safe sind, wo die nicht anecken, sondern da soll schon Charakter drin sein, ja, das ist so ein wichtiger Aspekt, wenn ich auf ein Unternehmen treffe, wo schon sehr viel da ist, ja, wo viele Prozesse schon da sind, wo die Geschichte da ist, dann challenge ich das gerne. Ja? Das heißt, ich gehe rein und lass mir die Geschichte nochmal von ein paar Mitarbeitern erzählen. Noch, ja? Von Führungspersönlichkeiten, von einem normalen Mitarbeiter oder von einem CEO. Und dann schaue ich mir an, okay, passt das noch mit der Employer Brand oder mit der Brand, die sie eigentlich da nach außen kommunizieren, weil die Webseite ist ja voller Geschichten, die das Unternehmen kommuniziert, aber wenn man dann von den Mitarbeitern was anderes hört, dann freue ich mich immer, das zu challengen, ja, und ihnen wieder zu spiegeln und zu sagen, irgendwie passt das nicht überein, was ihr mir hier erzählt, aber was ihr auf der Webseite kommuniziert oder in euren Anzeigen oder ja, in sonstigen Medien. Genau, also so gehe ich grob vor. Ja.
Sehr spannend. Und wie schätzt du das ein in Österreich, vielleicht in Prozent auch? Wie viele Arbeitgeber in Österreich erzählen jetzt schon eine authentische Arbeitgeber-Story und wie viel Potenzial oder Handlungsbedarf gibt es da noch?
Ich glaube, ich wär pleite, wenn es kein Potenzial gäbe. Es gibt sehr, sehr viel Potenzial in die Richtung. Ich glaube, wir unterschätzen alle gute Geschichten. Ich höre schon viele davon reden, aber was es dann wirklich bedeutet, eine gute Geschichte zu erzählen, ist nochmal was anderes. Wie viel Prozent, wie viele Firmen, ich habe noch nie dazu eine Studie gemacht, sollte irgendwer Interesse daran haben, sehr, sehr gerne. Ich würde mal sagen, es ist dieses Pareto-Prinzip. Ich glaube, 20% erzählen sehr, sehr gute Geschichten, sind auch Marktführer, ja, ziehen Kunden an, ziehen Mitarbeiter an, ziehen Möglichkeiten an, wachsen. Und die restlichen 80%, ja, die sind halt da, die gibt's, da ist viel in der Sektion Standard, ja, die unterscheiden sich jetzt nicht so großartig von anderen. Ich glaube, so wie oft, ja, in der Natur ist so die Verteilung, nehme ich an. Aber ehrlich gesagt, dazu habe ich noch nie eine Studie gelesen. Aber wäre spannend, das mal herauszufinden.
Ja, wäre wirklich sehr, sehr spannend, ja. Aber Mitarbeiter anziehen bzw. erste Mitarbeiter rekrutieren ist ja auch bei Startups ganz ein großes Thema. Und die haben ganz oft das Problem, dass sie sehr, sehr gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen, auch natürlich ein sehr hohes Commitment verlangen, aber die Payroll ist natürlich sehr beschränkt. Wie können sich Startups für Mitarbeiter trotzdem attraktiv positionieren aus deiner Sicht?
Ja, bei Startups ist ja, was die, so von meiner Erfahrung her, ziehen Startups Menschen an, die gerne in Startups arbeiten oder die einfach eine Faszination für diese Art von Unternehmertum haben. Und oft ist es diese Idee, ja, diese Dynamik, diese Schnelligkeit, die dafür sorgt, dass man sagt, ja genau, da bin ich ja ganz nahe dran, ja, und krieg alles mit. Ich möchte nicht in ein großes Unternehmen, wo ich wieder ein kleines Rad bin, wo ich nur eine Nummer bin, wo ich nichts bewirken kann, sondern dieses, ich kann was bewirken. Ja. Und diese Menschen sind auch oft bereit, quasi auch vom Gehalt her zu sagen, gut, dann investiere ich jetzt ein paar Monate, ja, hinein, ohne viel zu verdienen. Ja, Hauptsache, ich kann da dabei sein. Ich fühle mich von der Vision, von eurer Mission, von eurer Energie total angezogen. Ja. Und das ist wieder diese Authentizität als Startup rauszugehen und zu sagen, ja, wir haben nicht das große Budget, aber wir haben vielleicht Anteilsmodelle, ja, wir haben eine spannende Tätigkeit, du bist nah dran, du kannst was lernen, es ist viel Energie da, gibt es natürlich auch viele Nachteile dabei, ganz klar. Habe ich letztens auf LinkedIn ein super Video gesehen, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Genau, und auch hier einfach zu sagen, sich bewusst zu machen als Startup, dass man auf diese Leute abzielt. Ja? Und das heißt, diese Leute wird man nicht auf zum Beispiel Plattformen finden oder in Kategorien finden, wo große Unternehmen schalten. Ja, wo klassisch auch Unternehmen ihre Mitarbeiter suchen. Die wird man woanders finden. Ja. Und wenn du mich jetzt fragst, wo, kommt jetzt die Frage, wo findet man diese Mitarbeiter?
Klar.
Klar, natürlich. dann sehe ich, wenn ich Mitarbeiter suche, ich habe zum Beispiel meine Mitarbeiterin, die habe ich so gefunden, es ist ja wirklich verrückt. Ja. Ich habe entschieden, ich will jetzt eine Mitarbeiterin. Und ab dem Moment, wo ich eine Mitarbeiterin gesucht habe, habe ich jedem davon erzählt, dass ich eine Mitarbeiterin suche. Darin, wie geht's dir? Ja, geht, ja, viel zu tun. Ich suche gerade eine Mitarbeiterin im Sales- und Marketing-Bereich. Ja. Jeder, der mich gefragt hat, darin, wie geht's, hat diese Information von mir bekommen. Was ist passiert? 2 Wochen später schreibt mir eine bekannte Unternehmerin, du, bei uns hat sich jemand beworben, wir haben die Stelle schon besetzt, aber die ist so gut, die könnte vielleicht interessant für dich sein. Bada bing, bada bang, haben wir ein Interview geführt, die hat total gepasst und schon war sie drin. Ja, natürlich habe ich mir schon gedacht, ich sollte jetzt endlich eine Stellenausschreibung formulieren und hin und her. Aber ich habe darauf vertraut, dass mein Umfeld auch für mich arbeitet. Das heißt, das ist das Erste, was ich jedem Startup-Menschen empfehlen würde, wenn ihr Mitarbeiter sucht, dann redet die ganze Zeit davon, dass ihr Mitarbeiter sucht. Ja, ihr seid auf einer Bühne, ihr seid irgendwo in der Zeitung, ihr werdet ein Podcast, bla bla bla, ihr sucht Mitarbeiter. Ja, redet ohne Ende davon. Und dann würde ich mich ganz stark auf die Universitäten fokussieren. Ich würde als Startup, würde ich dort mein Unwesen treiben, mit Projekten, gemeinsamen Projekten, mit Lehrveranstaltungen, dort vortragen, dort unterwegs sein, schauen, was man mit den Karrierecentern machen kann, weil die sind auch oft kulant gegenüber Startups. dort, weil dort sind genau die Menschen, die sagen, ja, jetzt, ich bin nicht aufs große Geld jetzt aus, ich will einfach Erfahrung sammeln, ich will weiterlernen. Ja. Genau dort würde ich ansetzen.
Super interessant. Ja. Du bist aber auch jemand, der Social Media sehr aktiv nutzt. Wäre das in dieser Situation auch eine Möglichkeit?
Ja, ich auf jeden Fall. Ganz klar. Nur ich befürchte, dass viele Startups auch nicht die großen Social Media Kanäle haben. Ja? Dass da auch oft auch Abstriche gemacht werden. Wenn die Gründer persönliche quasi Social Media Profile haben, dann sage ich da auch in die Story hier rein: Leute, wir suchen gerade Mitarbeiter. Ja? Schaut mal vorbei. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Oder auf LinkedIn zum Beispiel, ja, dass man dort das Ganze kommuniziert. Übrigens, auf LinkedIn kann man seine erste Stellenausschreibung kostenlos online stellen. Und man könnte ja dann dort auch auf andere Stellenausschreibungen verlinken, in dieser Stellenausschreibung. Also so ein kleiner Hack. Aber ja, natürlich, Social Media, ganz klar. Aber ich weiß, da draußen sitzen welche und sagen sich, na super, von unserem Unternehmensprofil haben wir genau 50 Leute, die uns folgen. Das sind alles bekannte Freunde, Familie. Ja. Verstehe ich auch. Aber dann in die privaten Kanäle reinzugehen. Ja.
Mhm, super. Dennoch ist Social Media auch als Recruiting-Tool, vor allem auch für größere Unternehmen, dann ein sehr wichtiges Instrument. Du bist ja auch mit LinkedIn sehr aktiv. Wo ist da das große Potenzial? Warum nutzt man heute LinkedIn für das Recruiting?
Es ist ganz einfach. Die Rechnung, das ist so mein Mantra, was ich immer predige. Ganz viele Unternehmen konzentrieren sich auf aktiv suchende Personen. Ja? Das heißt, Personen, die auf Karriereforen sind, die Zeitungen im Karriereteil durchblättern und sonstige Apps verwenden, um einen Job zu finden. Ja? Und aktuell haben wir in Österreich was 360.000 Arbeitslose, rechnen wir nochmal 140.000, 200.000, 300.000, die aktiv nach einem Job suchen, aber nicht beim AMS gemeldet sind. Ja, dann sind wir irgendwo bei 600.000, 700.000 Leute, die aktiv nach einem Job suchen. Aber Passivsuchende, also Menschen, die in ihrem Job sitzen und sich denken, boah, ich hätte gern was anderes, aber nicht diesen Schritt gemacht haben, wirklich aktiv nach etwas zu suchen, weil das ist ja anstrengend. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Job gesucht hast. Ich habe das einmal in meinem Leben gemacht und das war keine schöne Erfahrung. Ja, das ist nicht etwas, wo jeder dort sitzt und ja, jetzt kann ich wieder anschreiben und Lebensläufe und Stellenanzeigen durchblättern und alles klingt gleich und ich habe keine Ahnung, wo ich mich bewerben soll. Das ist alles total eintönig. Übrigens auch ein Riesenhebel, ja, wenn man sich unterscheiden möchte als Unternehmen. Dann zu sagen, ich fokussiere mich auf die Passivsuchenden und da sich zu fragen, wo ist die Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft. Wenn ich die Passivsuchenden bespiele, es gibt so Umfragen, dass zwischen 30% und 80% der Angestellten in Österreich ihren Job wechseln würden. Ja, und wir haben 4 Millionen Angestellte, 30%, was ist das? 1,4, 1,6 Millionen. Und das jetzt zu vergleichen mit den 600.000, die gerade aktiv suchen, das ist fast das Dreifache. Die quasi dort versuchen abzuholen, wo ihre Aufmerksamkeit ist. Und wo ist ihre Aufmerksamkeit? Naja, ihre Aufmerksamkeit ist auf sozialen Medien, ihre Aufmerksamkeit online ist auf Google zum Beispiel, ihre Aufmerksamkeit online ist in Zeitungen, ja, in besonders gut besuchten Zeitungen. Ich habe vorhin mit dem Karriereleiter vom Standard gesprochen, die machen wirklich innovative Sachen, wenn es darum geht, ihre Karriereplattform nach vorne zu pushen. Also sich diese Frage zu stellen, wo ist denn die Aufmerksamkeit von Passivsuchenden und dann dort dementsprechend Aktionen zu setzen und sie von der Stelle zu überzeugen.
Sehr, sehr, sehr spannender Zugang und Hintergrund, ja. Du bietest dahingehend ja auch Online-Kurse an oder so. Social Media Recruiting, LinkedIn und so weiter. Was ist die Intention dahinter? Was lernt man da auch in solchen Kursen und wer konkret ist auch die Zielgruppe?
Ja, ich habe gemerkt, ich habe am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe ja alles angeboten. Ich habe Trainings angeboten, ich habe Beratungsleistungen angeboten und ich habe Agenturleistungen angeboten. Ja, also quasi ein Unternehmen kommt zu mir und dann mache ich vom Creative bis hin Online-Stellen, bis hin Auswertung, mache ich alles für das Unternehmen. weil ich auch ausprobieren wollte, ja, was gefällt mir. Und ich habe gemerkt, ich bin eine ganz schlechte Agentur, weil ich meine, unter Anführungszeichen, ganzen Geheimnisse verrate. Ich habe einfach gemerkt, ich bin mehr ein Berater, ich bin ein Trainer, ich empower meine Zielgruppe, die Leute, mit denen ich in dem Workshop sitze. Und deswegen habe ich dann die ganze Agenturleistungen weggestrichen, habe da meine Partner, wenn wirklich ein Unternehmen sagt, Davorin, ja, aber wir möchten das auslagern, dann vermittle ich das einfach, weil ich bin einfach ein Lehrer. Ja, ganz knapp und einfach gesagt, ich bin ein Lehrer, aber für Erwachsene. Und ich mag es einfach, Dinge zu lernen, auszuprobieren, umzusetzen und dann das Beste weiterzugeben. Das ist einfach so, das ist mein Ding. Ja. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, eine Recruiting-Abteilung kommt her und sagt, Davorin, wollen lernen, wie man auf Facebook Anzeigen schaltet oder auf Instagram oder auf LinkedIn. Und dann gehen sie durch eine Workshop-Reihe von mir, ja, wo ich Workshops habe, Begleitungen, Coachings über mehrere Wochen, wo sie das lernen und ich sie dabei begleite, dass sie das umsetzen können. Und das für Facebook und Instagram-Ads, Google-Ads oder LinkedIn, wie ich mich auf LinkedIn positioniere. Genau.
Super, sehr spannend. Wie groß sind diese Kurse derzeit? Ist das, hast du das regelmäßig geplant? Wer kann sich da anmelden?
Also es ist so, es gibt die LinkedIn Academy für Trainer, Berater und Experten. Das ist eine Gruppe von 15 Personen. Ja, so groß sind ungefähr die Gruppen. Kann man auch jederzeit einsteigen, wenn man möchte. Und das geht über 12 Wochen, wo man in 60 bis 90 Minuten pro Woche, also so ganz kleine Module, zum Beispiel lernt, wie optimiere ich mein Profil auf LinkedIn, wie baue ich mein Netzwerk auf LinkedIn, was ist guter Content auf LinkedIn. Und dahingehend, dass man sich quasi als Experte positioniert, also im Prinzip das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, dass man sich als Experte positioniert und auch wirklich Geschäft generiert über diese Social-Media-Plattform. Also das Ziel ist es, in diesen 12 Wochen wirklich Kunden an Land zu ziehen. Also nicht einfach nur Personal Branding und wir machen das für unser Ego, sondern hardcore reinzugehen. Und das sind 8 Wochen Training plus Coaching und nochmal 4 Wochen Begleitung, wo die Person dann mit ihren Herausforderungen kommen kann. Es sind immer so 2 Einheiten pro Woche. Am Montag sind die Trainings, am Donnerstag am Nachmittag sind die Coachings. Und dann geht's in den Coachings geht's nicht nur um LinkedIn, da geht's ums Unternehmertum allgemein. Wie positioniere ich mich als Experte, Angebotslegung, Verhandlungen und so weiter und so fort. Da geht's um Gott und die Welt. Genau. Und bei der LinkedIn Academy Corporate Edition oder Social Media Recruiting Workshops, da kommen große Unternehmen auf mich zu und sagen dann, Davorin, bitte unsere Recruiting Abteilung oder unsere Sales Abteilung, führ die da mal durch, zeig ihnen das, motiviere sie. Ich habe zum Beispiel von einem großen Personalvermittler die 20 Sales-Leute geschult über 8 Wochen zum Thema LinkedIn. Und das ist auch richtig cool, wenn die Leute da drin sind und einfach, du gibst ihnen einen kurzen Einblick in ein Thema, dann sagst du ihnen, das sind die Übungen, setz das um bis nächste Woche und dann lernen wir das nächste Thema. Und so sind die Leute nicht überfordert von diesen Tagesworkshops oder Halbtagesworkshops, wo sie denken, Alter, wo soll ich jetzt anfangen? Ja, und dann können Sie natürlich den Trainer nicht mehr fragen, weil der ist weg. Und so ist er schön da, begleitet Sie und man kann richtig gut lernen und in die Umsetzung kommen.
Super Ansatz, ja. Dein LinkedIn-Channel, dein LinkedIn-Account ist ja auch sehr spannend, wenn man dir ein bisschen folgt.
Spannend positiv oder spannend?
Na, auf jeden Fall positiv. Ja, du beschäftigst dich ja sehr viel auch mit dem Arbeitsmarkt und kritisierst auch auf deinem LinkedIn-Account manchmal, wie zum Beispiel auch den Fachkräftemangel, der ja heuer schon besonders schlagend wird und noch weiterhin beschäftigen wird auf jeden Fall. Wo liegen da aus deiner Sicht vielleicht Fehler der Verantwortlichen oder was müsste man auch zukünftig jetzt noch anders machen, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken?
Ja, also Sandra, auch ein Kompliment an dich, das ist das best recherchierte Podcast-Interview, was ich je geführt habe. Und ich führe tatsächlich alle 3-4 Wochen eins. Und das ist wirklich großartig bis jetzt, wie tief du reingeblickt hast in meine Welt. Also die Fragen sind wirklich gut. Dankeschön. Weiß ich sehr zu schätzen. Ich kritisiere die Situation, ich kritisiere keine Verantwortlichen. Ja, ich glaube nicht, dass es irgendwen in Österreich gibt, der sagt, ah ja, der Fachkräftemangel, endlich ist er da, jetzt kann ich meine Beratungen verkaufen. Das spielt natürlich in meine in meine Hände, weil jetzt sind die Firmen total verzweifelt, ja, und wollen Beratung, wollen Lösungen. Jetzt öffnen sich plötzlich alle und sagen, ja, Social Media, endlich. Aber es ist halt 2-3 Jahre zu spät. Das ist das Ding. Ja, es hat damals noch nicht so gebrannt. Ja, irgendwie finden wir schon jemanden. Ja, und dann haben sie jemanden gefunden. Und die Zeiten sind immer länger und länger geworden. Und jetzt ist es schon so unerträglich, dass auf der einen Seite die bestehenden Mitarbeiter total belastet werden, weil kein Unternehmen oder die wenigsten haben den Mut zu sagen, wir können den Auftrag nicht aufnehmen, weil wir schon voll sind. Das heißt, die Sales buttert einen Auftrag nach dem anderen da rein und die Mitarbeiter müssen es abarbeiten und die sind halt schon total dicht. Ja. Das heißt, das ist eine große, viel größere Gefahr, als dass ich jetzt keinen neuen Mitarbeiter finde, dass ich die schon eingeschult sind, die schon Erfahrung gesammelt haben, die schon Beziehungen mit mir aufgebaut haben, dass die einfach sagen, ich kann nicht mehr. Ja. Das ist eine große Gefahr und da wünsche ich mir auch von mir, ja, zu sagen, na, es geht halt einfach nicht. Ich bin gerade total ausgebucht. Ja, das ist einfach zu sagen, es ist so. Und auf der anderen Seite vom Fachkräftemangel, was kann man jetzt tun? Man kann sich als Unternehmen nochmal an der Schraube Flexibilität drehen. Ältere Mitarbeiter, ja, 50 plus, 55 plus, 60 plus. Nicht zu sagen, na super, den hole ich mir jetzt nicht rein oder sie ist mir zu alt, ja, die wird ständig krank oder sonst. Das ist so ein Unsinn. Du hast ein volles Auftragslager, du musst Sachen abarbeiten. Bitte öffnet euch in die Richtung. Ja, dann bin ich überzeugt davon, dass die Firmen sehr schnell neue Mitarbeiter finden werden. Und auf der anderen Seite Flexibilität in Richtung Mütter zum Beispiel. Ja, also die Teilzeit arbeiten wollen. Die sagen, ich habe dein kleines Kind, ich möchte mich darum kümmern, ich kann nicht 40 Stunden machen. Okay, dann nehmen wir diese 40-Stunden-Stelle als Unternehmen und teilen sie auf 2 Rollen auf und überlegen uns Systeme, wie das ineinander greift. Und dann hast du das gelöst. Ja? Aber nicht irgendwie, na, das müssen 40 Stunden sein, weil das haben wir immer schon so gemacht, so ein Blödsinn. Ja? Willkommen im 21. Jahrhundert, Post-Corona-Zeit, hoffentlich Post-Corona. Schaut endlich, dass ihr eure Flexibilität raufschraubt und euch öffnet für diese Zielgruppen auch.
Mhm. Klingt ja eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man es jetzt...
Ja, eigentlich nicht. Und ich weiß schon, dass die ganzen Geschäftsführer und HR-Direktoren sich jetzt denken, ja, du kannst schon reden als Berater, der nicht in dieser Situation ist, aber dafür bin ich da. Ja? Anecken, provozieren und neue Gedanken geben. Das ist meine Rolle in der Wirtschaft. So.
Ja, aber ich glaube, genau, die braucht es auch, um ein bisschen wach zu rütteln.
Ja, ja.
Ja. Wie sieht aus deiner Sicht denn jetzt die Zukunft unseres Arbeitens aus? Du hast ja schon ein bisschen auf Flexibilität und Shared Jobs zum Beispiel jetzt auch angespielt. Mhm. Wie könnte sich unsere Arbeitszukunft so entwickeln? Wie sieht der Job der Zukunft aus? Gibt es da vielleicht auch ein Best-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario, wenn nicht viel passiert? Was meinst du uns für ein Zukunftsbild?
Ja, ich könnte jetzt so Sachen nennen wie Employee Experience, New Work, Remote Work und so weiter und so fort. Das ist eh klar. Ja, das ist so eine Nona Net, das kommt. Ich hab noch einen Gedanken, den ich sehr spannend finde. Wie viele Zuhörer habt ihr für einen Podcast? Egal. Ja, also ich möchte mal etwas nennen, was so ein bisschen in meinem Kopf herumspukt und was ich auch noch nie mit jemandem besprochen habe. Ich glaube, in Zukunft durch die Informationsrevolution, in der wir uns befinden jetzt gerade, man kann heutzutage alles zu jeder Zeit lernen. Ja, es gibt kaum etwas, was man nicht lernen kann in schneller Zeit. Das heißt, das universitäre System wird sich sehr, sehr stark verändern. Aber Menschen durch diese Information, ja, die sie bekommen, werden sie begreifen, dass Lebensqualität, ja, und was ich machen möchte und wie viel ich dabei verdienen möchte, viel, viel flexibler sind, als uns die aktuelle Wirtschaft verkauft. Ja. Es wird immer leichter, ein eigenes Unternehmen zu starten. Es wird durch Bild zum Beispiel, er begleitet ja auch Unternehmen und Unternehmer, es wird einfach immer leichter. Und immer mehr und mehr Menschen werden sagen, na sicher nicht 9 to 5 und für das Gehalt und mit dem Chef und mit alle Unternehmen, die nicht auf Exzellenz auszielen im Bereich Employee Experience, Führungsstile, Flexibilität in Arbeitszeiten, Bezahlmodelle und so weiter, werden ein Riesenproblem haben. Ich weiß nicht, in wie vielen Jahren, dazu bin ich nicht Zukunftsforscher genug, aber ich bin ja selbst jetzt in den letzten Monaten, Jahren da durchgegangen, habe gesehen, unter Anführungszeichen, es ist super anstrengend noch immer, ja, unter Anführungszeichen, wie leicht es ist und wie viel du erreichen kannst und was für eine Lebensqualität du dadurch gewinnen kannst, wenn du dich selbstständig machst, wenn du ein eigenes Unternehmen kreierst, wenn du an deine Ideen glaubst, ja. Ein Klick, eine Sucheingabe entfernt und dieses Wissen geht ja immer weiter und weiter in unsere Gesellschaft hinaus, ja. Das heißt, ich glaube, der Arbeitsmarkt wird sich radikal, sagen wir mal, in den nächsten 10 Jahren verändern und wir werden zurückblicken und uns fragen, 40 Stunden, ja, bei den Gehältern, bei den Zuständen, das ist ja verrückt, was damals passiert ist. Und Corona ist natürlich eine treibende Kraft jetzt gewesen, was vieles möglich gemacht hat. Und da bin ich gespannt, wie sich die Unternehmen verändern werden, besonders die großen Unternehmen. Und was für Modelle daraus entstehen werden. Aber wir werden 100%, also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es viel schwieriger sein wird, Menschen in Festanstellung zu gewinnen. Es werden ganz andere Modelle kommen, wo Menschen einfach selbstständig sind, Einzelunternehmer sind, Teams sind von 3, 4, 5 Leuten und so arbeiten. Und große Unternehmen werden halt diese Teams engagieren müssen. Ja, das ist so ein bisschen etwas, was in meinem Kopf herumschwirrt. Kann auch sein, dass es nur deswegen so ist, weil ich gerade in der Situation bin. Ja.
Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Gedanke und passt auch ein bisschen dazu, was wir bei uns im Team auch so ein bisschen diskutiert haben, nämlich dieser Work-Life-Balance-Begriff, der ja eigentlich echt schon längst überholt ist.
Ja.
Auch gerade in unserer Szene muss es ja irgendwie bald mal ein neues Lebensmodell, das Lebensmodell Start-up quasi oder dieses Lebensmodell, wo Beruf, Familie, Freizeit irgendwo miteinander verschmilzt sind. Wenn man dann vielleicht auch an so Förderanträgen, soll jetzt keine Kritik an Förderstellen sein, wir sind sehr froh über unser Fördersystem in Österreich. Haben wir da immer wieder dieses Thema, ja, wie fördert man Frauen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
Ja, das sind total.
Eigentlich irgendwo Themen, wo ich sage, naja, Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen, ist es nicht schon längst überholt? Es müsste eigentlich doch für alle ein Lebensmodell geben, wo diese Vereinbarkeit Standard ist oder wird.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Brauche ich nichts hinzufügen. Ja, absolut richtig. Werdet hier endlich wach, diejenigen, die es noch nicht sind.
Ja. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, was sich tun wird. Bei einem Thema möchte ich auch noch einhaken, was ja aktuell in aller Munde ist, ist diese 4-Tage-Woche, was ja sehr gefeiert wird als ein Schritt zu Flexibilität. Ich frage mich dann nur immer, schaffen wir wirklich unsere Arbeit in weniger Zeit oder steigern wir dadurch eigentlich nur unser Stresslevel, weil wir das jetzt in 4 Tagen alles unterbringen und dann eigentlich in den 4 Tagen total K.O. sind, dass wir den 5. eh zum Ausrasten brauchen. Wie stehst du dazu?
Sehr komplizierte Frage. Du fragst gerade jemanden, der an Samstag und Sonntag regelmäßig arbeitet, obwohl seine Freundin immer wieder sagt, Davarin, leg den Laptop weg und ich tatsächlich damit hadere. Ja? Also bei mir gibt's da keine nicht wirklich Arbeitszeiten, aber jetzt fängt eine Mitarbeiterin bei mir an, das heißt, ich werde auf keinen Fall von der verlangen, dass sie am Wochenende arbeitet oder sonstiges. Darauf werde ich sehr genau schauen, dass das, was sie macht, auch in der Zeit, in der sie hier ist, auch zu erledigen ist. Also den Respekt.
Ja. Bietest du da zum Beispiel jetzt eine 4-Tage-Woche an für deine Mitarbeiter?
Nein, biete ich aktuell nicht. Sie ist auch Teilzeit, also sie ist nicht Vollzeit dabei. Aber biete ich jetzt nicht an, weil das ist sehr eine super spannende Thematik, wo ich auch ein bisschen hin und her gerissen bin. Auf der einen Seite, ja, ich glaube daran, ja, weil Arbeitszeit, ich meine, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückblicken, ja, wo die Menschen 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet haben, am Wochenenden, an Samstagen, wo es niemanden interessiert hat, in der industriellen Revolution, wie viel wer arbeitet, du kriegst halt ein Geld und du arbeitest, ja, und die Leute haben nur gearbeitet. Und dann ist es sukzessive immer weniger und weniger geworden. Und in die Richtung geht's natürlich auch wieder, ja. Also die Menschen wollen, natürlich wollen die mehr Freizeit haben. Und ich sage jetzt mal, ich bin dafür, ja, wenn man ganz klare Prozesse hat, wenn man ein etabliertes Geschäftsmodell hat, wenn man regelmäßig Gewinne einstreut, das Unternehmen, wenn es läuft, ja, dann kann man sich sowas leisten aus meiner Sicht, ja, jetzt von meiner Perspektive aus. Aber so bei einem Startup, ja, bei diesem Zug, den man gerade anfängt anzuschieben, besonders am Anfang, da sehe ich es kritisch. Da bin ich so, dann denke ich mir, boah, das ist echt schwierig, sich das zu leisten, dass man dann nicht an einem Freitag arbeitet. Zum Beispiel Watchado, ja, die haben jetzt die 4-Tage-Woche eingeführt. Ich bin in gutem Kontakt mit dem CEO, den Jubin Honnefer. Bin ich gespannt jetzt in 2-3 Monaten, wenn ich ihn frage, Jubin, was sagst, wie läuft die 4-Tage-Woche? Und die sind jetzt nicht groß, die haben eine starke Marke, aber die sind jetzt nicht riesig. Dann bin ich gespannt, was er mir davon erzählt. Ich glaube, Mut zu haben und das auszuprobieren, ja. Von vornherein zu sagen, nein, das funktioniert nicht, halte ich auch für einen Fehler. Ja. Aber es kommt darauf an, ja, wo das Unternehmen jetzt gerade ist, wie es ihm geht und wie etabliert es ist, glaube ich, ob sie sich das leisten wollen, können und ob das Sinn macht.
Ja, echt ein sehr, sehr spannendes Diskussionsthema, so wie viele andere total. Auch. Und wirklich sehr, sehr viel Spaß zu diskutieren auch. Mhm. Aber wir reden schon wieder fast eine Stunde und daher müssen wir auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Und ja, es ist wahnsinnig spannend auf deinen Weg und sehr inspirierend auch welchen Weg du gegangen bist und wie du an deinem Mindset auch gearbeitet hast. Dennoch glaube ich, dass auch bei dir nicht immer alles so super gelaufen ist. Und deshalb haben wir in unserem Podcast auch die Rubrik der Fuck-Ups. Mhm. Und deshalb wollte ich fragen, ob du mit uns vielleicht auch noch eine kleine Fuck-Up-Story aus deinem beruflichen Leben teilen kannst.
Ich bin eine reine Erfolgsstory. Also bei mir gibt es tatsächlich keine ja, ich habe einen super Fuck-Up. Ja, und es fällt mir gar nicht so leicht, darüber zu reden, aber durch deine großartigen Fragen fühle ich mich so wohl, dass ich das jetzt teilen werde. Und zwar, ich habe die LinkedIn Academy gestartet für Trainer, Experten und Berater. Am Anfang war es Trainer, Experten und Coaches, dann habe ich es umgeändert. Und um die Academy voll zu bekommen, habe ich eine Marketingmethode verwendet, die nennt sich Challenge. Ja, das heißt, man macht eine gratis 3-Tage-Challenge oder 5-Tage-Challenge zu einem Thema und bringt ganz viele Leute damit rein. Ja, das heißt, ich habe in Marketingbudget investiert, habe 300 Leute dazu gebracht, sich am Anfang des Jahres 3 Tage lang mit LinkedIn zu beschäftigen. Das Format ist, in der Früh bekommt man eine E-Mail mit klaren Aufgaben, dann gibt es um 9 Uhr in der Früh ein 30-minütiges Training, dann macht man die Aufgaben und am Nachmittag um 5 Uhr, genau, gibt es dann eine Coaching-Session, die ist auch 30 Minuten lang. Ja, das ist so das Format über 3 Tage, zum Thema LinkedIn, Profiloptimierung, Netzwerk Outreach und Content. Das habe ich gemacht, viele Anmeldungen reinbekommen. Es war eine großartige Stimmung, wirklich, das untertreibe ich nicht. Es war einfach eine Community, eine temporäre Community, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und ich habe auch so viele positive Meldungen, Empfehlungen bekommen, kann man heute noch lesen auf LinkedIn. Und dann ging es darum, die LinkedIn Academy zu verkaufen, ja, und quasi an den Mann, an die Frau zu bringen. Und was glaubst du? Ja, es waren zum Schluss am dritten Tag haben sich das Video, ja, also quasi dieses letzte Coaching-Video plus den Verkauf, haben sich 100 Personen angesehen. Und noch viel mehr haben davon über die Mails mitbekommen. Was glaubst du, wie viele Tickets ich verkauft habe?
Wenn du schon so fragst und es in deiner Kategorie Fuck-Up-Story läuft, wahrscheinlich nicht allzu viele. Keine Ahnung. 10?
10 war das Ziel. 10 war das Ziel.
Echt? Okay.
Ja, es waren tatsächlich 3. Ich habe 3 Tickets verkauft. Es ist also so ein riesen Fuck-up ist das nicht, ja, weil es war dann noch Gewinn quasi. Ich habe kein Geld verloren, sondern sogar bisschen was verdient, ja. Aber es war eine riesen Enttäuschung für mich. Also du musst dir vorstellen, die Leute sind so begeistert und dann pitchst du das und dann kaufen halt echt nur 3 Leute. Ja? Also furchtbar. Mir ging es dann so ungefähr 3, 4, 5 Tage schlecht, so richtig schlecht. Aber an allen gezweifelt. Aber ich hab zum Glück ein gutes Netzwerk, was mich dann auffängt, mit Leuten, die auch Unternehmer sind, mit denen ich dann offen reden kann über solche Sachen. Und tatsächlich waren wir dann zum Schluss, ja, waren wir dann 15 Personen in der Academy, in diesen Jahrgang quasi. Und wir machen jetzt von 7. bis 9.3. machen wir die nächsten LinkedIn Days. Und ich habe so viel daraus gelernt, ich kann es dir gar nicht beschreiben. Okay. Und jetzt bin ich gespannt, wie jetzt die nächsten LinkedIn Days sein werden. Ist natürlich Value drin, ja, aber die Intention ist ganz klar, dass ich viel mehr Zeit habe, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und ihnen zu zeigen, wie sie sich auf LinkedIn positionieren. Aber das war mein Fuck-up. Ja. Die ersten LinkedIn Days, 100 Leute, 3 verkaufte Tickets, ist halt, ja.
Ja, war auf jeden Fall cool, dass du das aufgearbeitet, verbessert und jetzt viel erfolgreicher noch
geschaltet. Genau, ich weine nicht mehr, wenn ich davon erzähle.
Alle hat jetzt eh nicht gewusst, wie damit umgehen soll im Podcast. Ja. Okay, auf jeden Fall vielen Dank für diese Geschichte, lieber Davorin. Und das ist auch dann schon der Abschluss unserer heutigen Podcast-Folge sozusagen. Wenn es dir recht ist, würde ich auf jeden Fall dein Unternehmen, dieses Recruitment, auch dein LinkedIn-Profil sehr gerne in unseren Shownotes verlinken.
Gerne, auch gerne vernetzen. Einfach, wenn ihr den Podcast hört, klickt auf den Vernetzen-Button oder auf den Folgen-Button. Würde mich sehr freuen, kommt auf mich zu, schreibt mir Nachrichten. Also ich bin ein Kerl, ich unterhalte mich gern, vernetze mich gern, also bitte keine Scheu.
Super, tolles Angebot, auf jeden Fall nützen. Und ja, vielen, vielen Dank, Davorin, dass du dir heute für mich Zeit genommen hast.
Sehr gerne, Sandra, ich wiederhole es nochmal, unglaublich gut vorbereitet. Ja, also echt ein Highlight-Podcast und danke, dass ich dabei sein durfte.